Seit Beginn des Iran-Krieges gibt es immer wieder Warnungen vor islamistischen Terroranschlägen in den USA und Europa. Doch wie berechtigt ist diese Sorge? Oder sind entsprechende Meldungen eher Teil der Kriegspropaganda? Bei mir im Studio ist jetzt Irfan Peci. Er war selbst Islamist und gilt heute als renommierter Kenner dieser Szene. Hallo Herr Peci, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wollen diese Thematik hier unseren Zuschauern mal ein bisschen näher bringen. Herr Peci, die iranische Führung hat ja nach dem Tod von Ali Khamenei Rache angekündigt. Einige Experten warnten daraufhin vor Terroranschlägen, etwa in den USA. Tatsächlich gab es bislang ja eigentlich keine entsprechenden Angriffe. Ist diese Gefahr übertrieben? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich denke schon, dass man das jetzt so ein bisschen aufbauscht. Es besteht natürlich eine Gefahr und die Terrorgefahr ist selbstverständlich erhöht. Aber ich denke, wir müssen hier zwei Szenarien unterscheiden. Einmal gezielter staatlicher Terror seitens der iranischen Regierung, ja, die natürlich hier ihre Geheimdienste auch haben, ihre Schläferzellen und so weiter, wie es auch Dutzende Festnahmen auch in der Vergangenheit bewiesen haben, aber auch Einzeltäter, die von sich aus agieren und solche Anschläge durchführen, wie zum Beispiel in Texas, ja, wo es diesen Fall gab, der sich quasi oder das als Grund angegeben hat, warum er Leute da in einer Bar einfach so grundlos erschießt. Und also momentan sehe ich die Gefahr eher gering, weil einfach, was soll es den Iranern bringen? Da würden sie die Europäer erst recht gegen sich aufbringen, wenn sie zu diesem Zeitpunkt jetzt Anschläge in Europa organisieren. Daher halte ich das für eher unwahrscheinlich, dass der Iran jetzt Europa mit Terror überzieht. Er hat natürlich die Möglichkeit, er wird natürlich auch damit drohen, aber gerade aus Europa hören wir eigentlich gemäßigte Stimmen. Und daher, glaube ich, ist das überhaupt nicht im iranischen Interesse, jetzt zuzuschlagen. Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass Einzeltäter von sich aus zuschlagen und vor allem eben aus Rache, weil sie sagen, hier, unser oberster Ayatollah Khamenei wurde jetzt ermordet und ich räche mich jetzt und greife jetzt irgendwie ein amerikanisches, israelisches Ziel an oder auch wahllos Zivilisten. Das kann man natürlich nicht ausschließen.
Also die Rachegelüste sind sicherlich auch da. Ja. Wie groß ist denn die Gefahr, dass sich die inneriranischen Auseinandersetzungen jetzt auf Europa tatsächlich verlagern, etwa über Teile der iranischen Diaspora? In Wien gab es bereits eine Massenschlägerei. Die meisten iranischen Demonstrationen verlaufen jedoch friedlich, ne, wenn wir das so beobachten.
Ja, also auch in Deutschland gab es eigentlich keine größeren gewaltsamen Ausschreitungen. Es gab einzelne Fälle, wo solche Demonstranten angegriffen wurden, ja, auch teilweise mit Messern. Aber bislang, also von den Demonstranten an sich sehen wir überhaupt keine, dass da überhaupt keine Gewalt von ihnen ausgeht. Aber es gibt natürlich auch Gegner oder Unterstützer der iranischen Regierung, die nicht so erfreut sind, wenn sie solche Demonstrationen sehen. Und das ist natürlich ein Problem, was wir uns auch quasi hier selbst reingeholt haben, ja, wenn wir massenweise Migranten aufnehmen, dass natürlich auch deren Konflikte in Nahost hier ausgetragen werden und wir quasi darunter zu leiden haben. Und das ist natürlich ein Problem. Das haben wir bei verschiedenen Konflikten gesehen, zwischen Türken und Kurden und so weiter. Immer wieder, wenn dort der Konflikt aufflammt, dass es dann eben auch hier eskaliert oder auch bei den ganzen Palästina-Demonstrationen. Und daher ist es natürlich auch nicht auszuschließen und sehr, sehr wahrscheinlich, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen wird. Weniger jetzt von der iranischen Opposition, die hier wirklich friedlich ist, aber dass sie angegriffen werden und es dann zu gegenseitigen Gewaltakten kommt, das kann man natürlich nicht ausschließen.
Bietet da Ihrer Meinung nach die aktuelle Gesetzeslage auch zu viel Spielraum für eben solche gewaltbereiten Demonstranten?
Ich denke schon, gerade wenn wir jetzt so an die Corona-Zeit zurückdenken oder auch an andere patriotische Versammlungen und Bewegungen, wie leicht das eingeschränkt wurde vom Staat, ja, wie schnell man da irgendein Vorwand gefunden hat, um zu sagen, nee, das können wir nicht genehmigen, ja. Wenn ich zum Beispiel an eine Demonstration denke in Deutschland, die verboten wurde, wo man sich islamkritisch äußern wollte, also eine islamkritische Kundgebung, mit der Begründung, ja, das provoziert die Gegenseite und das könnte zu Gewalt führen. Ja, das erkennt man schon eine deutliche Heuchelei, dass wenn es um patriotische Bewegungen, Versammlungen geht, dass da der Staat sehr, sehr schnell dabei ist und das auch von den Gerichten schnell durchgewunken wird, um sowas zu verbieten. Aber eben bei migrantischen Organisationen, da tut der Staat auf komplett machtlos. Ja, das ist sehr, sehr wichtig und das Demonstrationsrecht und so weiter. Und da gibt es meiner Meinung nach viel zu wenig Einschränkungen. Auch bei den ganzen Palästina-Demos, ja, in Deutschland vor allem, ja, in Berlin, aber auch in Österreich, wo es auch zu Gewalt gegen Polizisten und so weiter kam. Da würde ich mir schon wünschen, dass der Staat da stärker eingreift und wir das nicht zulassen, dass hier Deutschland und Österreich zu einem Austragungsort für Konflikte aus dem Nahost umfunktioniert wird.
Mhm. Nach den Anschlägen vom 11. September riefen ja die USA den Krieg gegen den Terror aus. Solche Töne hört man derzeit aus Washington nicht. Wird dennoch mit der Angst vor Terror politische Propaganda betrieben? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also man muss natürlich sagen, der Iran ist schon einer der größten staatlichen Unterstützer von Terrororganisationen weltweit. Wenn wir zum Beispiel an die Hezbollah denken, die vom Iran finanziert wird, oder auch an die Hamas, an die Houthi-Milizen im Jemen und so weiter. Das ist natürlich durchaus der Fall. Aber natürlich ist es jetzt auch im amerikanischen Interesse, das besonders zu betonen, um den Angriffskrieg auf den Iran zu rechtfertigen und auch natürlich die europäischen Partner und andere an Bord zu holen. Aber ja, es ist natürlich nicht zu leugnen, dass der Iran weltweit Terrororganisationen unterstützt hat und als ein wichtiger Unterstützer gilt.
Inwieweit fühlen sich denn eigentlich islamistische Gruppen, die oft ja sunnitisch geprägt sind, mit den schiitischen Iran überhaupt verbunden?
Ja, also da sieht man kaum Solidaritätsbekundungen. Ja. Also die Sunniten scheren sich sehr, sehr wenig drum, dass der Iran jetzt unter der schiitischen Führung angegriffen wird. Also da sieht man jetzt auch keine Solidarität, weil man sich ja gegenseitig bekämpft. Beispiel Syrien, ja, wo sunnitische Rebellen und Extremisten gegen Assad gekämpft haben und ihn letztendlich auch erfolgreich gestürzt haben, der eben unterstützt wurde maßgeblich vom Iran. Also da ist man so stark untereinander verfeindet. Es ist jetzt nicht so, dass man sich darüber freut, aber es ist eigentlich auch im Interesse der Sunniten und die eben überhaupt keinen, den der Iran natürlich ein Dorn im Auge ist. Und wir sehen natürlich auch die Nachbarländer, die Golfstaaten, die jetzt auch unter den iranischen Raketen leiden, die ja auch mehr oder weniger den Krieg dann auch unterstützen. Sie haben Militärbasen, ja, wo die Raketen auch drauf abzielen, Militärbasen, amerikanische, von denen aus auch dieser Krieg unter anderem geführt wird. Also da bietet man schon auch logistische und anderweitige Unterstützung, weil man natürlich den iranischen Gottesstaat loshaben wird, weil er natürlich eine große Gefahr für die Nachbarländer, für die sunnitischen Nachbarländer darstellt.
Bleiben wir doch gerade noch mal vielleicht kurz in den Emiraten. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja eine sehr defensive Haltung jetzt auch in dieser ganzen Krise eingenommen. Wie schätzen Sie das ein? Also verhalten die sich Ihrer Meinung nach richtig, so in der Defensive zu bleiben, oder müsste sich da auch, ich sag mal, mehr Stärke zeigen, ja?
Ja, die Emiraten versuchen eben irgendwie noch neutral zu sein, beziehungsweise als ein Ort, wo man zum Beispiel Verhandlungen führen könnte und so weiter. So eine Art Vermittlerposition versuchen die Emiraten einzunehmen, ja, was eigentlich nicht wirklich funktioniert. Ja, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich meine, was sollen sie machen? Ja, diese kleinen Golfstaaten sind zwar militärisch hoch aufgerüstet, aber wir haben es zum Beispiel gesehen am Einsatz im Jemen, als Saudi-Arabien versucht hat, die Houthi-Miliz da auszuschalten, dass sie kläglich gescheitert sind. Also sie haben keinerlei Erfahrung. Sie kaufen sich weltweit das beste Equipment, vor allem auch aus den USA, aber auch aus Israel. Aber militärisch sind sie sehr unerfahren. Während der Iran zum Beispiel den Iran-Irak-Krieg hatte und viel mehr Erfahrung hat und Einsätze auf der ganzen Welt, Einsätze in Syrien und so weiter, und da viel mehr Erfahrung hat. Also ich glaube, die Golfstaaten können so militärisch eigentlich kaum was gegen den Iran ausrichten und sind auch nicht sonderlich daran interessiert, weil sie eben viel mehr zu verlieren haben. Ich meine, was hat der Iran jetzt zu verlieren? Aber die Vereinigten Arabischen Emirate haben sehr viel zu verlieren. Die ganze Welt spricht jetzt drüber, wie gefährlich es in Dubai ist, und deswegen sind die da eigentlich nicht sonderlich daran interessiert. Es gab ja auch Meldungen, dass sie grundsätzlich den Einsatz nicht befürwortet haben, obwohl natürlich der Iran ein Störfaktor ist, aber die komplette Eskalation, die wollen sie sicher nicht, weil sie dafür einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen würden. Daher denke ich, dass diese defensive Haltung eher im Interesse wäre.
Ich bin ja selber kürzlich erst in den Emiraten zu Besuch gewesen und muss auch aus eigener Erfahrung berichten, dass dort tatsächlich trotz der iranischen Raketen eine perfekte Luftabwehr funktioniert, ja, und eben alles dafür getan wird zur Sicherheit der Zivilbevölkerung, und das sucht wirklich seinesgleichen. Also das fand ich persönlich sehr beeindruckend, wie die Emirate da doch die ganzen iranischen Missiles und also Drohnenangriffe und ballistischen Raketen abwehren konnten, ja.
Ich frage mich, wie der Zustand Deutschlands und Österreichs in der Hinsicht ist. Ich meine, da gibt es ja immer wieder auch Debatten, Diskussionen, ja, wegen einem angeblichen Angriff durch Russland. Ja, also ich glaube, wir sind da sehr, sehr schwach aufgestellt, sollten wir in der Situation sein. Andere Länder, andere Staaten kümmern sich eben mehr um die eigene Bevölkerung.
Ja, das kann ich wirklich unterschreiben, auch aus eigener Erfahrung. Ja. Herr Peci, gehen wir doch nochmal in die linke Szene hier hinein. Inwieweit fühlen sich eigentlich islamistische Gruppen, da waren wir gerade, müssen wir kurz einen Break machen. Anders als beim Thema Palästina scheint der Iran ja kein stark mobilisierendes Thema für die linke Szene in Deutschland zu sein. Woran liegt denn das eigentlich?
Ja, also im Vergleich zu den Palästinensern, die Palästinenser sind halt quasi international gesehen die Opfer. Ja, sie sind die Unterdrückten, sie stehen einer israelischen Supermacht, Übermacht entgegen oder gegenüber, während der Iran eben ein hochgerüsteter Staat ist, der eben auch im Ausland in militärische Konflikte eingreift und sich daher ja nicht so gut fügt in dieses linke Narrativ vom Opfer, vom Unterdrückten, den man unterstützt gegen den bösen Westen. Ich glaube, das ist so der hauptsächliche Faktor. Es gab schon natürlich Relativierungsversuche und Beschwichtigungen auch von links und natürlich auch sehr viel Kritik, was diesen Einsatz betrifft, wo man auch versucht, natürlich den Iran in Schutz zu nehmen. Aber ansonsten, ja, es ist eben nicht vergleichbar, weil wir im Vergleich zu den Palästinensern, wo man sagt, das ist ein unterdrücktes Volk, ein wehrloses Volk, wo viele Zivilisten zu Schaden kommen, vom Iran als einen hoch aufgerüsteten Staat sprechen, der nicht darauf verzichten will, zum Beispiel auf Nuklearenergie und die Atombombe und so weiter. Das ist ja ein zentraler Punkt, welcher auch von den Amerikanern angeführt wird, warum dieser Einsatz überhaupt stattfindet. Daher tun sich die Linken da ein bisschen schwer damit, sich mit so einem Staat, vor allem auch mit einem islamistischen Gottesstaat, zu identifizieren, wo wir auch wissen, welche Scharia dort praktiziert wird. Ja, wir kennen Aufnahmen von Frauen ohne Kopftuch, die dort aufgegriffen werden von der Scharia-Polizei, von vergewaltigten Frauen und so weiter. Ja, also die Menschenrechtssituation ist dort eine etwas andere. Es gibt im Iran sehr stark auch feministische Bewegungen, ja, die oft auch eher links sind, so dass sich die Linken im Westen ein bisschen schwer damit tun, sich eindeutig mit der iranischen Regierung zu identifizieren, die ja auch geführt wird von Theologen, von Mullahs, von Ayatollahs, von Geistlichen, was ja auch alles andere als links ist.
Mhm. In der Vergangenheit gab es ja durchaus Operationen des iranischen Geheimdienstes, etwa den Mykonos-Anschlag in Berlin. Gleichzeitig wurde zum Beispiel die Fatwa gegen Salman Rushdie, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, nie vollstreckt. Zudem setzt Teheran eher auf politisch-militärische Verbündete wie die Houthis, da hatten Sie vorhin schon das angesprochen, als auf klassische Terrorzellen. Gibt es überhaupt so etwas wie einen iranisch gesteuerten islamistischen Terror oder nehmen wie ihn nur weniger wahr hier bei uns?
Also es gibt islamistische Strukturen, ja, die vom Iran gesteuert werden. Ja, wenn wir zum Beispiel an die Hezbollah-Aktivitäten in Deutschland denken, die eben maßgeblich vom Iran gesteuert werden. Wir hatten auch Moscheen, wie zum Beispiel das Islamische Zentrum in Hamburg, welches geschlossen wurde in Deutschland, ja, und auch der Verein verboten wurde. Es gibt diese Strukturen und der Iran hält sich natürlich diese Möglichkeit offen, zuzuschlagen. Ja, es gab auch, wie gesagt, Festnahmen von iranischen Agenten, die Anschlagsziele ausgespäht haben, aber da ging es eigentlich fast ausschließlich um amerikanische und vor allem israelische Ziele. Aber ja, wir haben, ich glaube, seit 2 Jahrzehnten, also zuletzt dieser Anschlag in diesem griechischen Restaurant Mykonos in Berlin, seitdem gab es nicht wirklich einen staatlich organisierten Terroranschlag, weil ein Staat eben anders agiert als eine Terrororganisation. Eine Terrororganisation will eben einfach blind Terror verbreiten und den Gegner einschüchtern, während ein Staat, vor allem der Iran, der natürlich auch Beziehungen zu Deutschland und zu Österreich hat und auch Wirtschaftsbeziehungen und alles, auch andere Dinge beachten muss und jetzt nicht einfach hier Deutschland und Österreich, allgemein Europa, mit Terror überzieht, was er natürlich könnte. Er hat die Möglichkeiten dazu, aber es ist einfach nicht im Interesse, weil dann eben der Druck viel seitens der Europäer ein ganz anderer wäre und man so quasi sie in die Hände der Amerikaner und der Israelis treibt, dann würden die Amerikaner sagen, seht ihr, genau gegen die gehen wir vor, macht mit, hilft uns, weil sie bedrohen uns alle. Und deswegen wäre das sehr, sehr ungünstig, sehr, sehr dumm, aus iranischer Sicht jetzt Anschläge zu organisieren oder durchzuführen. Das ist eher realistisch, wenn man wirklich keinen Ausweg mehr hat, wenn man komplett am Boden ist und das Regime quasi dann auch sieht, dass es kaum mehr eine Chance gibt, wäre das als wie so eine Art Befreiungsschlag möglich, ja, dass man sich dann zum Schluss noch rächt und diese Terrorzellen aktiviert und Europa mit Terror überzieht. Aber jetzt, wie gesagt, in der Phase sehe ich das überhaupt nicht so, weil das wäre komplett kontraproduktiv. Und sie haben es ja auch noch nie gemacht. Also ansonsten hätten sie es schon gemacht. Und jetzt zu dem Zeitpunkt würde es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen.
Naja, also wenn man das jetzt so mal verfolgt, die US-Angriffe auf den Iran, gerade auf Teheran, auf die Hauptstadt, sind ja nun tatsächlich sehr, sehr dramatisch und auch von einer Stärke, die seinesgleichen sucht, ja, zusammen mit den israelischen Angriffen wird da natürlich eine enorme Zerstörung hervorgerufen. Schockierende Bilder erreichen uns auch da immer wieder, wie eben auch da Schulen platt gemacht werden, Kinder zugrunde gehen und das löst in mir wirklich ein Wahnsinn aus, wo ich sage, wie kann sowas überhaupt möglich sein? Wie passiert sowas? Und wenn ich mich jetzt mal in die iranische Seite reinversetze, wenn diese Angriffe jetzt andauern sollten, in dieser Intensität, irgendwann haben die ja faktisch nicht mehr viel zu verlieren. Ja? Oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, also erstmal, es sind massive Luftangriffe, die den Staat sehr stark schwächen, aber wir sehen nicht, dass der Staat irgendwie ins Wanken gerät, so wirklich. Ja. Und das wäre eben erst der Fall, wenn wir zum Beispiel jetzt massenweise Soldaten sehen würden, die jetzt zur Opposition überlaufen, ja, wie wir es zum Beispiel jetzt am Ende bei Assad gesehen haben, wo man dann wirklich sieht, der Staat bricht ein, die Regierung bricht ein. Und das kann ich eben nicht erkennen. Man hat eine sehr starke iranische Opposition im Exil, hier in Österreich, in Deutschland, überall. Wir sehen diese Demonstrationen. Man hat auch eine Opposition im Iran, die aber nicht sonderlich gut organisiert ist und wo die großen Aufstände eigentlich auch ausbleiben. Und vor allem sehr, sehr wichtig, die Überläufer, ja, die Soldaten, die dann sagen würden, so, jetzt ist Schluss. Ich werde jetzt auch nicht auf die Demonstranten schießen oder sowas, ich laufe zur Opposition zu. Erst das würde quasi das System irgendwie, da würde erst das System ins Wanken geraten. Jetzt spricht man davon, zum Beispiel Minderheiten zu benutzen, um Aufstände zu organisieren, zum Beispiel die Kurden, die sich im Iran befinden, oder die Sunniten. Das wäre schon eher eine Gefahr. Dann würde es zu einem Bürgerkriegsszenario kommen, wo wir auf der einen Seite eben die iranische Regierung haben und auf der anderen aufständische Sunniten, Kurden, andere Minderheiten, die jetzt ihre Chance gekommen sehen, und eben die iranische Opposition. Aber man muss sagen, ich meine, das ist kein junger Staat oder sowas. Ja, die Revolution war 79, ja, die hatten Jahrzehnte, das sind gefestigte staatliche Strukturen. Auch die Ermordung vom Ayatollah Khamenei hat nichts geändert, das ist nur eine Symbolfigur. Auch wenn sie seinen Sohn ermorden oder sonst wen, das wird nichts grundsätzlich ändern, weil wir hier von einem gefestigten System sprechen, von vielen Millionen Leuten, die die Regierung unterstützen, die davon abhängig sind, und so weiter, die ein Interesse daran haben, dass diese Regierung bleibt, und das wird nicht so einfach funktionieren. Ich glaube, das Ziel ist eher der Amerikaner, auch wenn sie jetzt was anderes behaupten, so ein Regime-Change halte ich eher für unrealistisch, sondern eher, dass sie die Führung nach wie vor eine nach der anderen ausschalten, bis man die Iraner quasi so etwas weich gekocht hat und dann ein eher etwas liberaler Nachfolger kommt und dann die Amerikaner ihr Gesicht wahren können und sich dann zurückziehen und sagen, ja gut, jetzt ist die Situation eine andere. Aber grundsätzlich die Regierung stürzen und dann irgendwie den Sohn vom ehemaligen Schah da installieren und so weiter, also dafür halte ich den iranischen Staat zu stark, die Strukturen für zu gefestigt, und wir sehen keinerlei Anzeichen, dass es überhaupt in diese Richtung geht. Und die Amerikaner und die Israelis sind natürlich auch stark unter Druck. Trump will jetzt auch langsam aussteigen. Trump will nur schnelle Erfolge, aber keinen langen Krieg. Und deswegen sucht man schon händeringend nach einem Ausstiegsszenario, wo man Gesicht wahrt, dann sich zurückziehen kann, sagen kann, gut, Ziel erreicht, und von dort geht jetzt keine Gefahr mehr aus.
Mhm. Bleiben wir noch mal kurz bei den islamistischen Gruppen. Die betrachten ja viele arabische Regierungen als, ich sag mal, Vasallen des Westens. Ja, das würde sich noch verstärken, wenn diese Staaten auf amerikanischer oder israelischer Seite in den Krieg hineingezogen werden. Wie würde denn eine solche Entwicklung die Situation jetzt verändern?
Ja, die Frage ist, ob die arabischen Staaten sich da in den Krieg hineinziehen lassen, weil auch in ihren Bevölkerungen sind die USA und Israel nicht sonderlich beliebt. Und deswegen, die Regierungen arbeiten zwar sehr eng mit den USA und Israel zusammen, also jetzt zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und so weiter, ja, wo es eben auch auf ihrem Gebiet sehr viele Basen, Militärbasen gibt, aber in der Bevölkerung ist beispielsweise Israel nicht sonderlich beliebt. Und daher werden die Regierungen sich da schon sehr stark zurückhalten, und es ist quasi undenkbar, zum Beispiel irgendwie gemeinsam Bodentruppen zu stellen und da so eine Invasion zu planen oder sonst was. Die Unterstützung beschränkt sich auf logistische, finanzielle Unterstützung, ja, im Sinne von nutzt unsere Basen, ja, führt Krieg gegen den Iran von uns aus, was braucht ihr, wir helfen euch, aber direkt reinziehen lassen wir uns nicht, aus mehreren Gründen, wirtschaftliche Gründe. Man hat zu viel zu verlieren, und in der sunnitischen, muslimischen Bevölkerung, die nicht sonderlich pro USA und pro Israel eingestellt ist, dürfen die Regierungen sich da auch nicht zu sehr unbeliebt machen, weil dann eben der Vorwurf kommt, ja, ihr Verräter, ihr kämpft gegen andere Muslime an Seite der USA und Israel. Deswegen wird man sich da schon eher zurückhalten.
Wobei ja die Emirate tatsächlich sich strikt dagegen ausgesprochen haben, dass die USA eben aus ihren Emiraten Angriffe fliegen dürfen. Das wurde ja untersagt und unterbunden auch. Ja. Und das zeigt ja dann auch einmal mehr diese defensive Haltung, die sie dort einnehmen. Und ich denke, das ist auch in dieser Krisensituation wahrscheinlich die vernünftigste Haltung, die man einnehmen kann, oder?
Ja, aus Ihrer Perspektive denke ich auch, weil, wie gesagt, eine Eskalation, ich meine, selbst die Amerikaner, also es gibt keinerlei Anzeichen, dass sie bereit wären, dort Bodentruppen einzusetzen, weil der Blutzoll einfach viel zu hoch wäre. Ja, wir reden hier nicht von irgendwie Taliban 2001 oder sowas, sondern die iranische Armee ist eine ernstzunehmende Militärmacht, der iranische Staat, und da würde man letztendlich so einen Krieg auch gewinnen können, aber der Preis wäre einfach viel zu hoch, und den will Trump sicherlich nicht nicht zahlen. Das wollen auch die meisten Amerikaner nicht zahlen. Und deswegen wird das eben sich darauf beschränken. Hm.
Auch wenn es schwierig ist, die tatsächliche Stimmung im Iran überhaupt zu beurteilen, das politische System und offenbar auch Teile der Bevölkerung scheinen ja nach dem Tod von Ali Khamenei enger zusammengerückt zu sein. Zumindest wirkt es so. Welche Bedeutung hat, ich sag mal, religiöse Autorität für die Kriegsbereitschaft in einem islamischen Gesellschaft? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, eine sehr hohe Bedeutung. Man muss natürlich erstmal sehen, die iranische Bevölkerung ist gespalten. Ja, man hat die Opposition, ja, und Leute, die die Regierung weghaben wollen, aber wir haben auch überzeugte, gläubige Schiiten, die auch an die Regierung glauben, die an einen islamischen, schiitischen Gottesstaat festhalten wollen. Und natürlich einen großen Teil der Bevölkerung, die einfach von den jetzigen Verhältnissen profitieren. Ja, und die wollen natürlich keinen Regime-Change. Und die Religion spielt da schon eine große Rolle. Und das ist immer das Problem bei Angriffen von außen, dass die Bevölkerung sich dann noch gefestigter ist. Ja, also selbst jetzt Iraner, die jetzt die eigene Regierung kritisch sehen, wenn man aber bombardiert wird aus dem und noch von Israel, von Juden und von Amerikanern, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, eigentlich wäre ich dann schon etwas so eine Art Verräter, wenn ich jetzt den ausländischen Invasoren begrüße. Ja. Und die Religion spielt da natürlich auch eine Rolle, weil wir hier von zwei ausländischen Staaten sprechen. Israel als jüdischer Staat, ja, der da angreift. Und das ist natürlich aus islamischer Perspektive, aus sunnitischer wie schiitischer Perspektive eine Aggression der Ungläubigen. Und da wird natürlich auch der Islam, die islamische Ideologie, die Staatsideologie dort genutzt, um zu mobilisieren und zu rekrutieren. Ja, es ist da nicht nur irgendwie so Landesverteidigung, sondern es ist eine religiöse, heilige Pflicht, dann das Land zu schützen. Ja, vor allem eben gegen angreifende Amerikaner und Israelis. Ja. Und das wirkt schon noch sehr. Ja, ich meine, das ist eine islamische Gesellschaft, die natürlich auch sehr viele hat, die sehr liberal sind. Ja, wir sind da ein bisschen manchmal erstaunt, wenn wir so in den Iran blicken. Ja, da ist ein großer Teil der Bevölkerung, die sehr pro-westlich sind, sehr liberal, die eben da nichts von Kopftuchpflicht und Gebet und so weiter halten. Aber es gibt auch die Religiösen. Ja, man kann das nicht leugnen, dass es diese Religiösen gibt. Der Staat hat ja auch die Gesellschaft quasi in der Hinsicht auch über Jahrzehnte geprägt und vielleicht sogar umerzogen. Und diese religiöse Schicht gibt es. Und da spielt eben dieser Aspekt eine sehr, sehr wichtige Rolle in der ganzen Auseinandersetzung.
Absolut richtig, ja. Und ich sage auch immer, warum soll es die auch nicht geben, diese religiöse Schicht? Ja? Ich finde, Toleranz ist doch in unserer Gesellschaft eigentlich das wichtigste Gut, was wir an den Tag legen sollten. Und religiös geführte Kriege, es ist traurig, dass sowas in der heutigen Zeit immer noch so in dieser aggressiven Form stattfindet. Ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass man eben auch einfach andere Staaten mal so leben lässt, wie sie leben möchten, nach ihren eigenen Wertevorstellungen. Und ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Das finde ich einfach traurig zu sehen, gerade wenn man selber auch Kinder hat. Warum sowas überhaupt noch passieren muss heutzutage?
Ja, also natürlich, Völker haben natürlich das gute Recht, so zu leben, wie sie leben wollen. Das Problem ist halt dann immer, wenn damit Unterdrückung gerechtfertigt wird, ja, wenn ein anderer Teil dann unterdrückt wird. Und ich finde, gerade Israel eignet sich ja da eigentlich als eine Art Vorbild, weil wir da auch ultraorthodoxe Juden haben, aber auch sehr liberale, atheistische und so weiter Juden und Strömungen, und dass beide ja quasi zusammen leben können. Die Opposition sieht halt das Problem, dass sie unterdrückt werden im Iran, dass sie eben nicht diese Freiheit haben, ja, wenn zum Beispiel eben Frauen zum Kopftuch gezwungen werden und so weiter. Und das ist sehr, sehr problematisch, und das wollen wir natürlich erst recht nicht in unserem Land haben, solche fundamentalistischen Strömungen.
Blicken wir nochmal abschließend nach Europa. Die europäischen Regierungen befinden sich ja möglicherweise in einer propagandistischen Zwickmühle, vielleicht kann man das so sagen. Einerseits unterstützen sie den Krieg gegen das, was sie sagen, Mullah-Regime. Andererseits verbietet es ihre eigene Ideologie, kritisch über den Islam in Europa zu sprechen. Gleichzeitig fordern Teile von Grünen und Linken etwa das Kopftuch im öffentlichen Dienst. Wie würden Sie diesen Widerspruch denn bewerten?
Ja, das zeigt eben sehr stark die Heuchelei auf in Europa. Das war jetzt gut beschrieben. Ja. Einerseits, wir wollen das Kopftuch. Andererseits unterstützen wir feministische Bewegungen, die gegen das Kopftuch agieren. Also was jetzt? Ja. Und es ist ein einziger Widerspruch. Diejenigen, die jetzt sagen, ja, hier Krieg gegen die Mullahs, sind aber dieselben, die eben die Islamisierung bei uns jetzt hier in der Heimat unterstützen, ja, und islamistische Bewegungen auch fördern, ja, die muslimische unkontrollierte Masseneinwanderung überhaupt erst möglich gemacht haben. Und das ist ein einziger Widerspruch, weil man da eben keine klare Linie hat, auch keine wirklichen Ideale, Überzeugungen oder sonst irgendwas. Ich meine, man sieht's ja, komplett opportunistisch. Ja. Im eigenen Land unterstützen wir die Islamisierung, aber wenn die USA und so weiter so einen Krieg führen, ja, gerade bei den Grünen und sowas, dann außenpolitisch ist man dann fest an der Seite und übernimmt es unkritisch. Und ja, also das ist offensichtlich, wie widersprüchlich da das Agieren ist.
Da sind augenscheinlich natürlich die wirtschaftlichen Interessen in der Waagschale stärker als eben alles andere, was da eigentlich eine Rolle spielen soll.
Spielt sicherlich eine große Rolle da, ja.
Herr Peci, vielen herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen, ja, zur vom Krieg im Iran, und ich denke, wir sind uns einig darüber und unsere Zuschauer auch. Wir wünschen uns alle, dass hier möglichst schnell doch ein Frieden gefunden wird und dass eben jeder in seinem Land wieder auch friedlich auf die Straße gehen darf, weil die Leidtragenden sind ja nun meistens immer die Zivilisten, ja, die Bevölkerung, die eben das Ganze ausbaden muss, was sich die Machthaber da so an die Köpfe schmeißen.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.